Robert.
Hallo Robert.
Na?
Du, ich habe...
Die Augen gerade aufgemacht?
Das auch, ja. Ich habe ein bisschen länger geschlafen. Aber ich wollte dich mal fragen, welchen der Fanfilme hast du denn jetzt gesehen?
Spider.
Spider habe ich mir auch angeguckt.
Siehst du?
Der war gar nicht übel. Nee, also richtig gut. Es war genau das, was du gesagt hast. Spider-Man als Horrorfilm, als Body-Horror.
Das ist genau das, was ich sage.
Ja, aber nur 9 Minuten lang. Genau die richtige Länge, aber gut gefilmt. Das mag ich total. Da war ich auch so ein bisschen... beglückt, weil ich dachte, wenn so Fanfilme nochmal einen neuen Twist finden für das eigentliche...
Ja, fand ich eigentlich auch ganz gut, weil jeder weiß, wie Spider-Man zustande kommt. Und wenn man sich so sagt, ja, das ist eine Möglichkeit.
Ja. Also sucht man nach The Spider-Fanfilm. Wir haben es im letzten Podcast, als wir über Fanfilme gesprochen haben, gesagt. Das Ding ist gar nicht schlecht, aber uns haben sehr viele Leute auch geschrieben. Und du hast ja gesagt, du guckst dir alle an für diese Woche. Ja. Wie war denn zum Beispiel Voldemort Origins of the Air, ein Harry Potter-Fanfilm? Den gibt es auf YouTube.
Ich habe nichts gesehen sonst.
Du hast nichts gesehen?
Ich sag mal so, ich gebe es jetzt zu. Pfingsten, ich hatte Besuch. Dann war ich endlich mal im Konzentrationslager Sachsenhausen, hatte ich mir lange vorgenommen. Union ist gerade so in der Bundesliga geblieben. Es war eine Berg- und Talfahrt. Und ich habe kaum was geguckt, auch nicht Dark Matter. Ich habe freigemacht.
Okay.
Ja, tut mir leid.
Ist gar nicht
Ich habe andere Sachen geschaut. Und ich habe, ohne Witz, ich hätte mich jetzt fast ein bisschen aufgeregt. Wir werden ja heute über Cannes ein bisschen sprechen. Und ich weiß, dass Sie bei Festivals gerne viel schreiben. Aber Cannes ist ja mal ein ganz anderes Level als Venedig. 60 Artikel allein vom Hollywood Reporter habe ich mir durch die Birne gejagt und dachte immer wieder, boah, wie sich das alles wiederholt. Naja, das habe ich gemacht.
Okay, dann lese ich euch noch ein paar Tipps von euch vor. Ihr könnt das natürlich selber immer auch in den Spotify-Kommentaren finden. Da haben sich so Sachen gefunden wie eins, was mir sehr oft genannt wurde, war Batman Dead End, was wohl früher noch auf CD rumgereicht wurde, schrieb jemand. Wie gesagt, dieses Voldemort Origins of the Air soll wohl ziemlich gut sein. Du mögest dir bitte Furry Road angucken, was auch immer das sein soll.
So irgendwelche Kuscheltiere auf der...
Also nicht Fury, sondern Furry, aber auch das passt zu einem Film, den wir heute besprechen werden. Kung Fury
ist ja noch bekannt, der ist bekannt.
Aber ist es ein Fanfilm? Was ist, basiert ja auf nichts. Muss es eigentlich auf was basieren?
Das ist eigentlich ein Trash-Film, aber der hat so viele Anleihen mit seinem so 80er-Jahres-Stil von gefühlt Tron und so vielen Dingen. Ja, das ist mir so Popkultur, ist eine Liebe ans Filmemachen generell, aber ja.
Guck mal selber nach, hier hat noch jemand was gefunden, was ich interessant fand, weil ich habe gestern mit meiner kleinen If geguckt und er schreibt hier, ich habe gestern auch If gesehen, ist euch aufgefallen, dass im Abspann Brad Pitt als Keith angegeben ist?
Ja.
Ich glaube nichts war nicht an eine Deadpool-Andeutung, lustig fand ich es dennoch.
Doch, klar, das ist eine Deadpool 2-Andeutung.
Ja.
Ja.
Habe ich nicht mitbekommen, ich gehe natürlich immer raus bei den Credits, vor allen Dingen bei If, den ich wahnsinnig öde fand, den auch meine Kleine wahnsinnig öde fand.
Das dachte ich mir aber.
Aber hinten, ganz in der Ecke, hast du wirklich laut, also richtig laut, ein kleines Mädchen so sehr schluchzen gehört, dass meine Kleine meinte so, oh Mann, ich würde die am liebsten trösten. Also weil die war bitterlich geweint. Es gibt nämlich eine Szene, da werden die Äuglein wahrscheinlich ein bisschen feuchter.
Gegen Ende oder was meinst du?
Gegen Ende, ja, du hattest es ja auch schon genannt. Ja. Aber ansonsten fand ich den wirklich hardcore langweilig. Es war wirklich richtig bitter.
Macht sich gar nicht so schlecht an den US-Kinokassen, ne?
Nee.
35 läuft bis 40 Millionen, das nicht.
Die haben eigentlich wollte ich noch eine andere News aufmachen, aber vielleicht machen wir das.
Aber die ist wieder weg, oder?
Nach dem Intro.
Wieso? Was ist das denn, dieser News so?
Ja.
Okay, ich vertraue dir jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
Du Robert, bevor wir heute über Furiosa reden und ich euch noch mal meinen Eindruck zu Dark Matter vertiefe und was haben wir noch? Tarot habe ich noch gesehen.
Da bin ich immer gespannt. Über den habe ich tatsächlich irgendwie von Leuten geschrieben bekommen, der sei gar nicht so kacke.
Nö, der ist absoluter Müll.
Okay, dann haben diese Leute, habe ich falsche Follower.
Ja.
May December habe ich noch mal gesehen.
Ah, okay.
Den habe ich mal nachgeholt. Und ich habe, wie würdest du, wenn ein Film heißt Knox Goes Away.
Knox Goes Away. Was soll das sein?
Ist eine Geschichte über einen Profikiller, der... Creutzfeldt-Jakob-Syndrom hat und deswegen sein Gehirn sehr schnell zerfressen wird und er sich kaum noch an Dinge erinnern kann und muss quasi noch ein letztes Ding drehen mit Michael Keaton in der Hauptrolle.
Ah.
Und auch sein zweiter Film, in dem er überhaupt Regie führt. Aber jetzt die Aufgabe, wie würdest du Knox Goes Away, einen deutschen Titel, was würdest du da machen?
Knox geht weg. Oder Knox wird weggemacht.
Das heißt A Killer's Memory.
Oh, toll.
Startet diesen Freitag auf Amazon Prime Video.
Ja, okay, da habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Ich wollte kurz News aufgreifen, die heute total durch die Medien gegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mehr mich erreicht hat oder jeden, aber ich fand es interessant, denn wir haben den ersten Fall, wo sich die Filmwelt mit der künstlichen Intelligenzwelt irgendwie ein bisschen verwandelt, denn es gibt einen Lawsuit. Scarlett Johansson, hast du es mitbekommen?
Nein.
Hat eine Klage eingereicht gegen ChatGPT. Ist heute groß.
Die klagt andauernd, die hat erst gegen Disney so gut
groß geworden. In den Medien. Na, das ist das letzte Mal bei Black Widow gewesen. Sam Altman, der Schöpfer von OpenAI, hat die letztes Jahr im September kontaktiert, um für das neue ChatGPT-Model 4.0 ihre Stimme benutzen zu dürfen. Natürlich als Anspielung auf Her, den Film. Und da hatte sie gesagt, nein, das möchte sie nicht. Und jetzt kam die neue Stimme raus. Das Programm heißt wohl Sky. Und die klingt wie Scarlett Johansson. Und er hat sogar noch einen Tweet rausgehauen, wo er Her geschrieben hat. Und sie hat Klage eingereicht.
Glaube ich nicht, dass sie das gewinnt.
OpenAI hat wohl schon angekündigt, das habe ich jetzt gelesen, wie sicher das ist, weiß ich nicht, dass sie das zurückziehen werden, dass sie die Stimme ändern werden.
Ja gut, das kann ja wiederum, also ich glaube, der Nachweis wirklich, dass das ihre Stimme ist, ist schon ein bisschen schwieriger, wenn die da nur Nuancen verändert haben. Ja, ja. Aber da steht natürlich ein Image-Thema hinter und letztendlich Microsoft ja als Partner. Und wenn dann Bill Gates sagt, ey, hier, das wollen wir nicht, dann werden sie natürlich da ein bisschen Rückzieher machen, weil die Öffentlichkeitswirksamkeit und OpenAI gerät ja auch nach und nach unter Druck, ne, weil immer mehr Firmen mit ihren KI-basierten Modellen kommen.
Ja, Sam Altman hat zumindest im Statement bekannt gegeben, dass die Stimme nicht von Scarlett Johansson ist, sondern sie einen Voice-Actor gecastet haben. Aber man kann davon ausgehen, dass sie sich einfach jemanden geholt haben, der sehr ähnlich klingt. Und dann vielleicht sogar noch mit AI
nachkommt. Letztes Jahr hast du das alles mitbekommen. Letztes Jahr mit ihm, mit dem Rauswurf bei OpenAI und dann wieder zurück und der ganze Vorstand sollte gehen und so.
Ja, ja.
War ja ein riesen Hickhack bei OpenAI. Genau. Na gut.
Na, was ich gar nicht uninteressant fand, das haben wir beide gar nicht besprochen. Ich wollte eigentlich, aber ich hatte es vergessen. Hast du den Aufschrei bei Late Night with the Devil mitbekommen? Da gab es im Vorfeld regelrecht Review-Bombings. Und jetzt hatte ich mich neulich mit jemandem unterhalten, der wusste gar nicht, was das ist. Review-Bombings bedeutet, dass Fans, die erbost sind, passiert eigentlich in der Regel bei Videospielen, gehen dann auf eine Plattform, wo man einen
Voting abgibt,
Rotten Tomatoes, Metacritic, Steam, und voten diese Filme ins Bodenlose, weil sie wütend sind. Und das ist jetzt mit Late Night with the Devil
was
passiert.
Was ist denn da der Ankerpunkt? Was ist das
die
Problem?
Haben, du hast ja den Film gesehen. Ja. Im Film ist ja aufgemacht wie eine Talkshow, gibt es immer so Zwischenkarten. Da gibt es immer diese, ich glaube, so eine Eule, diese Night Owl.
Ja.
Und dann so, bitte warten Sie ein paar Minuten. Oder we have technical difficulties. Diese Überblendekarten sind alle mit AI gezeichnet worden. So, und da sagen die Leute, ey, ne, klar wurde Geld gespart am Set, scheint ein Film zu sein, der halt nicht viel Produktionsbudget hatte. Das haben die Macher dann hinterher auch so gesagt.
Das heißt, das sind physische Karten, deren Layout, die sind komplett digital.
Die sind digital.
Okay.
Die sind digital. Und da sagen die, vor allen Dingen die Leute aus der Branche sagen, Mann, ey, das hätte euch ein Grafiker in einer halben Stunde gemacht. Neben hättet da dann $200 bezahlt, meinetwegen auch ein bisschen mehr. Aber das kann doch nicht sein, dass da wegen sowas gespart wird. Ne? Wenn es eine hochkomplexe Deepfake-Simulation ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt in Cannes ging ein Film über Putin voll durch die Decke, wurde wohl schon in 12 oder 20 Länder verkauft. Da ist Putin auch per Deepfake erstellt worden mit KI-Berechnung. Also das zieht immer mehr ein. Also es passiert mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, ganz viel wird es auch bereits verschwiegen und man bekommt es gar nicht mit. Und in dem Fall von Late Night with the Devil fühlen sich Leute dann halt betrogen einerseits und andererseits sagt man halt so, ey, wegen sowas, wegen einem Text und einer Eule, also das ist wirklich sowas, das hätte euch jeder Grafiker machen können.
Ja, aber so fängt das an. Ne?
Ja, welche so fängt es an.
Welche Position kann man einsparen?
Exakt. Ne?
Und dann wird es irgendwann so standardisiert und dann gibt es den Berufsstand nicht mehr.
Bei Letterboxd gab es dann übelst viele Ein-Stern- oder Halbsterne-Bewertungen. Ich sehe das dann nicht. Also ja, auf der einen Seite muss man sich fragen, wie...
Vor allem wird das ja irgendwie auch albern, wenn die Leute dann so bomben und vielleicht schreiben ja richtig blöd, dass sie das gemacht haben, anstatt eine anständige Review zu schreiben, wo man aber diesen Makel oder dieses Problem mit hervorheben kann. Das wäre ja viel sinnvoller.
Genau. Ich finde eher, dass man das ansprechen sollte. Ich glaube dann nicht daran, einen Film dafür abzustrafen, zumal man auch einfach sagen muss, das ist die Realität, auf die wir uns zubewegen. In ein paar Jahren wird KI in Filmen vielleicht die Norm sein. Und da müssen wir uns dann halt irgendwie alle dran gewöhnen.
Es bleibt so ein bisschen abzuwarten. Also KI ist ein großer Hype, aber in der tatsächlichen Anwendung im Alltag wird sich immer noch zeigen müssen, inwiefern es wirklich Bereiche ändert oder revolutioniert. Das ist also als auch in der Pharmaindustrie, im Filmwesen, in der Modeindustrie, also all diese Industrien. Bisher schlägt es dort Wellen, wo Leute herstellen und die Chips dafür herstellen.
Ja.
Dass die Anwendung wirklich durch ist. Man sagt oft bei neuen Technologien, dass in den ersten 2 Jahren der Hype größer ist als tatsächlich nachher das Produkt. Auf lange Sicht man aber die Auswirkungen unterschätzt.
Mhm.
So wenn man auf 5- und 10-Jahres-Sicht schaut. Deswegen wird man sehen, was dann möglich ist und was dann gemacht wird, werden wir sehen.
Glaubst du, dass bei Furiosa dem neuen Mad Max-Film, dass da KI benutzt wurde. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum sieht dieser Film so viel schlechter aus als Fury Road?
Der ist ein bisschen günstiger, ne? Aber das erklärt sich. Naja, er ist auf dem Papier 18 Millionen teurer, aber 9 Jahre und inflationsbereinigt, ich habe es mir mal anguckt, 43 Millionen günstiger.
Gut, kann natürlich aber auch damit zu tun haben, weil Fury Road, darf man nicht vergessen, der wurde ja über Jahrzehnte quasi produziert. 2001 gab es ja die ersten Bestrebungen. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Jahr das gewesen ist, als sie schon die ersten Sets gebaut haben.
Ja, aber er hat jetzt natürlich die Erfahrung. Er weiß ja, wie dieser geniale Look mal gemacht wurde und funktioniert hat. Und sicherlich wird er auch keinen Zeitdruck gehabt haben, diesen Film machen zu müssen.
Ich habe keine Ahnung. Aber also, was man klar sagen muss, es geht weit über das hinaus, was man in den Trailern sieht. Da hatten die Leute ja gesagt, so, oh, ich finde sogar die Charaktere selbst stechen so, poppen so raus. Die Augen von Furiosa wirken unnatürlich. Das erstmal, dann haben die Leute in den Trailern auch schon gesehen, dass zum Beispiel Autos per CGI nachgebaut wurden. Der erste Teil war da offenbar sehr viel mehr noch Boots to the Ground gedreht am Ort mit echten Vehikeln.
Den haben sie aber als einziges nicht in Australien gedreht, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Aus der gesamten Mad Max-Welt konnten sie den damals nicht in Australien drehen, den haben sie wieder da gedreht.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt Hintergründe, also diese Digital Extensions, diese Set-Extensions sind klar zu erkennen. Aber was ich fast noch krasser finde, ist, dass es diese Ragdoll-Effekte gibt. Kennst du die aus Videospielen, wenn du so einem Typen oder einem Soldaten da quasi in den Fuß schießt und dann wird der so weggeschleudert, weil die Physik nicht so ganz funktioniert? Und es gibt zumindest eine Szene, wo ich dachte, das ist ja furchtbar.
Es wird ja dann, finde ich, besonders auffällig, wenn gute und schlecht gemachte Dinge so krass beieinander sind.
Ja.
Es gibt ja so ein paar Sachen, wo sich in die Luft begeben wird oder Autos umklappen und auf andere Autos wiederum fallen, wo ich so dachte, ha, das sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, ja, ja.
Und weil dieses sehr Gute und dieses sehr Schlechte sehr nah beieinander ist, wird es abstoßender, weil du diese Lücke so krass vors Auge geführt bekommst.
Und weil du ja auch nochmal im...
Also ich meine, das ist ja durchgehend immer noch besser als jetzt Rebel Moon, muss man mal sagen.
Klar, natürlich, so, ne? Aber du wirst im Finale ja nochmal, also ganz am Ende in den Credits, laufen nochmal Szenen aus Fury Road ein. Und da denkt man dann schon so, ah ja, okay, so sah das mal aus.
Ich habe das ja am Tag vorher geguckt und war so,
das
erreicht das gar nicht.
Also Leute, wir sind bei...
Aber in Cannes muss man sagen... Okay, dann misst man ja immer alles in Standing Ovations. Ja. Ich habe mir mal die Historie der Standing Ovations. Weißt du, dass es die schon sehr, sehr lange gibt?
Ich glaube, dieses Trivia hast du mal gebracht.
Nee, noch nie, weil ich wusste das selber gar nicht.
Nee?
Die messen ja immer so schön. Es gibt ja auch richtig Diskussionen. Wann misst man denn die Stoppuhr? Wann geht die? Wenn die Credits losgehen, wenn der Erste klatscht, wenn die Ersten stehen? Und ich hatte so einen Artikel gelesen im Hollywood Reporter über die Standing Ovations, 15 Minuten, dieser Regisseur und so weiter. Und dann gingen sie zurück, dass das damals eine der längsten Standing Ovations war, E.T.
Ja?
Also das ist wirklich schon lange her. Da reden wir ja was von den 80ern.
Mhm.
Ja, also
81.
Also das ist wirklich keine neue Sache, aber dieses Messen von Standing Ovations heißt aber nicht automatisch, dass Dinge auch gut sind,
nee,
wie wir heute bei Horizon oder leider auch Megalopolis.
Horizon soll auch nicht gut sein? Nee.
Nee.
Und da, ich habe heute genug gelesen.
Sie klatschen im Saal und zu Hause in den Hotels gegen die Kritiken sehr. Und er macht 4 Filme. Der macht 4 Filme. Zwei hat er gedreht. Der hat schon Teile vom 3. gedreht, hat Geld für 8 weitere Drehtage, hat 20 Millionen selbst reingesteckt.
30 hat er heute gesagt.
Hat er selbst reingesteckt. Mhm. Ich meine, das ist noch nichts zu Francis Ford Coppola, der 120 Millionen reingesteckt hat und dessen Film keiner kaufen will in den USA. Mhm. Aber er hat jetzt einen IMAX-Release bekommen.
Lass mal,
ganz merkwürdig. Lass mal wir kommen da später zu. Aber David, ich weiß, dass David sich sehr auf diesen Film freut, der seit, weiß ich nicht, 30 Jahren in Planung ist von Francis Ford Coppola. Gucken wir mal. So, Furiosa. Aber
auf den habe ich mich auch sehr gefreut, auf Furiosa.
Ja.
Haben wir mehrfach drüber gesprochen. Hau raus.
Ja, okay, ganz kurz euch abgeholt. Es geht um diese Figur der Furiosa, früher von Charlize Theron gespielt. Und von ihrer Kindheit an lebt sie im Ödland, im Wasteland. Hat sie den wahrscheinlich schönsten Ort, den wir kennen, zum Großwerden, nämlich das grüne Land, der Ort der grünen Landen, glaube ich, der Mütter.
Mhm.
Und dort...
Green Place of Many Mothers.
Der vielen Mütter, keine Ahnung. Pfirsichbäume, grüne Landschaften. Und sie wächst da als Kind auf. Aber da sind auch so ein paar Rumtreiber, die ein Pferd abschlachten. Und da will sie intervenieren und wird dabei entführt. Und ihre Mutter begibt sich sofort auf die Fährte, ihre Tochter zu retten. Es gibt ein riesiges Handgemenge. Egal, Furiosa als Kind landet schon bei einem Warlord namens Dementus. Und da kommt Chris Hemsworth ins Spiel, Thor höchstpersönlich, mit komplett australischem Akzent. Und dann ist es quasi eine Tortur in der Welt, die wir schon kennen, zwischen dem Dreieck der Zitadelle, der Bullet Farm, Gastown und der Fury Road. Und wie Furiosa von Kind an diejenige wurde, die wir in Fury Road erleben. Der Film schließt auch wirklich genau dort an, wo dann der 2015er Film anfängt. Das ist die Geschichte, klingt nach jede Menge Action, ist auch jede Menge Action. aber irgendwie in keinem der Aspekte ansatzweise auf dem Level von seinem Vorgängerfilm. Na, vieles wirkt so wie, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon viel Adrenalin-getränkter erlebt. Der Film ist nicht so wahnsinnig wie sein Vorgänger. Also wenn ich mich erinnere, wie Nicholas Hoult so ein Krieger war, der einfach ganz fanatisch in den Tod hineinrennen wollte, weil er wusste, danach wird er wieder leben als Krieger. Auch diese ganze Philosophie von wegen Witness me, also beobachtet oder sei Zeuge, wie ich hier für meinen Glauben sterbe, spielt alles so eine untergeordnete Rolle. Und Furiosa selbst, die Figur wird irgendwie so von A nach B getrieben, aber so richtig mit ihr was passieren, dass sich da ein Charakter herausbildet, fällt mir ehrlicherweise schwer. Der Film sieht hier und da immer wieder ganz nett aus und hat vor allem in seinen Action-Assets zum Beispiel, das ist eigentlich ganz exemplarisch, eine Idee, wie wir zum Beispiel die Vertikale einbinden und uns in die Lüfte begeben. Aber das macht George Miller dann 3 oder 4 Mal. Mhm. Und damit verliert das komplett seine Wirkung. Der hat nicht viele neue Ideen. Und die wenigen, die er hat, sehen entweder nicht gut aus oder die streut er so inflationär rein, dass sie an Wirkung verlieren. Und da sind die 2,5 Stunden richtig spürbar. Der Film ist in der ersten Hälfte, finde ich, deutlich interessanter und besser, weil er ruhiger ist, weil er in der zweiten Hälfte, wenn er mit der Action auftritt, überhaupt nicht mit seinem Vorgänger mithalten kann. Das macht ihn zu keinem grottenschlechten Film. Und wenn, dann musst du ihn auf der Kinoleinwand gucken. Aber das ist, für dich ist der schlechteste Mad Max-Film. Mhm. Ich bin mit diesem Franchise ehrlicherweise nicht so richtig groß geworden. Für mich ist Fury Road das Beispiel zum Vergleichen. Aber 2 Gänge runtergeschaltet, mindestens.
Ja, ich könnte, glaube ich, noch Mad Max Beyond the Thunderdome, also den dritten Teil mit Mel Gibson und Tina Turner.
Unter der Donnerkuppel, als, heißt er, glaube ich, auf Deutsch oder sowas.
Jenseits der Donnerkuppel könnte man den heranziehen, weil der war auch so ein bisschen so strukturiert, dass er am Anfang so ein bisschen klassisch Mad Max ist und dann dreht er ab einem bestimmten Punkt um und wird zu Steven Spielberg. Also dann wird so eine Nummer mit Kindern und den Goonies oder hat fast von Hook, von Peter Pan, und da zerfällt der Film so ein bisschen. Und so fühlte ich mich hier auch. Generell muss ich aber sagen, dass die Reise, die ich mit diesem Film durchgemacht habe, war ein wahnsinniges Auf und Ab. Also er fängt damit an, dass dieses Intro, wo ihre Entführung und die Geschichte um ihre Mutter auch erzählt werden. Die Mutter zum Beispiel fand ich durch die Bank weg besser als das, was Anya Taylor-Joy hier macht.
Ich finde auch die kleine, die junge Version.
Die ist auch sehr stark, genau. Aber dieses Intro, wo die Kleine dann entführt wird und bis es dann soweit kommt und wie lange es dauert, einen Rettungsversuch zu starten, das geht mindestens 10 Minuten zu lange. Ich hatte generell bei fast allen Szenen im Film das Gefühl, dass George Miller den Punkt nicht findet. Und das ist eine Sache, die im Vorgänger nie passiert ist. Ich finde, dass Fury Road eines der bestgepaceten Filmerlebnisse aller Zeiten ist, wo man das Gefühl hatte, die haben da wirklich auch gerade im Schnitt viel daran gearbeitet, dass gar kein Leerlauf entsteht. Und hier ist wahnsinnig viel davon. Und dann hast du in der ersten Hälfte eine Furiosa, die eben noch ein Kind ist und wird dann, wie du schon sagtest, durchgeschubst, weil dann die Perspektive erstmal auf Dementus wechselt. Dementus von Chris Hemsworth. Bei dem muss man sagen, der hat einen irren Spaß mit der Rolle. Ne?
George der ist so gut wie nie, aber noch lange nicht gut.
Ja, das dachte ich nämlich auch. Ich kam hinterher raus und habe mit meiner Frau diskutiert. Die meinte nämlich, oh, der war super. Und ich so, ja, ich fand den echt nicht schlecht, aber Chris Hemsworth ist halt echt nicht gut als Schauspieler generell. Ich finde, hier gibt er seine beste Leistung ab, aber ich bin mit so Rollen, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. So war es zuletzt bei Jason Momoa in Fast X, wo der ja auch so huhuhuha,
hihihi. Ich habe gelernt, das heißt quirky.
Quirky, genau, wo der so einen Joker verschickt gespielt hat.
Immer als würden sie sich alle so ein bisschen Jack Sparrow versuchen mit reinzupacken
ja,
in die Rolle.
Wobei ich aber sagen muss, dass Chris Hemsworths Figur und wie er ihn spielt, sehr gut in dieses Wasteland und diese Mad Max Mythologie hineinpasst. Deswegen möchte ich ihm da den Benefit of the Doubt geben, dass er das wirklich gut erarbeitet hat. Interessanterweise ist auch seine untalentierte Frau mehrfach zu sehen, sogar in einer, ich war mir nicht sicher, ob es eine
seine Frau?
Na, diese Eliza Potemkin oder wie die heißt, okay. Die war am Anfang als blonde Manny Mother zu sehen und dann später als andere Figur. Und ich dachte, ist die 2 Figuren? Also ich hab sie gar nicht erkannt, meine Frau hat die dann erkannt und musste laut lachen, dass er seine Frau da reingeschleift hat. Offenbar hat er zu George Miller gesagt, also ich komme hier nur, wenn meine Frau, die sonst keinen Job bekommt, weil sie sonst auf Netflix irgendwelche Müll-Action-Thriller drehen muss, auch dabei sein darf. Aber ich fange schon wieder an zu hetzen.
Merkt man gar nicht.
Tut mir leid.
Merkt man gar nicht.
Und dann kommt nochmal ein Turn. Es gibt nochmal einen Wechsel in die Gegenwart. Dann ist Anya Taylor-Joy die Furiosa. Und es beginnt eine atemlose Actionsequenz, die wurde jetzt im Vorfeld mehrfach auch damit vermarktet, dass gesagt wurde, die wurde 78 Tage lang gedreht und die ist...
Ja, das wurde bei Dune 2 auch mit dem Wurmritt erzählt.
Ja, das machen die mittlerweile ganz gern. Die ist für mich klar das Centerpiece des Films. Aber das große Problem ist, und es ist generell das Problem des Films, das kennt man alles. Es ist wieder ein Warwick, es sind wieder die Warboys, die da rumspringen, es sind wieder so Autos, die man auch aus dem Vorgänger kennt, die angreifen. Du sagst schon, es gibt ein paar neue Ideen, aber die bewegen sich so zwischen nett gedacht und sieht nicht so gut aus und ist dann wieder ein bisschen zu lang. Und ich dachte so, okay, das war jetzt die erste Szene. Ich hatte ja gelesen vorher schon von den ersten Premierenkritiken, dass da noch eine zweite kommt. Und die kommt dann aber nicht wirklich. Es gibt noch eine größere, aber die sieht so furchtbar aus, dass ich sie eigentlich nicht als Actionszene wahrgenommen habe, sondern mehr sah wirklich wie eine Zwischensequenz aus einem Computerspiel aus. Und weirderweise gibt es dann am Ende einen großen Konflikt, der als Montage abgearbeitet wird, obwohl sich die Handlung darauf zuspitzt. Und das ist alles, findet das in der Welt statt, die bevölkert ist mit Figuren, die ich schon kenne, denen aber im Grunde nichts hinzugefügt wird. Ja, ich sehe jetzt zum ersten Mal die Bullet Farm und ja, ich bin jetzt mal auch in Gastown gewesen und ja, ich weiß jetzt auch ein bisschen mehr, warum die Citadel so dieses Standing im Wasteland hat, wie die nicht eingenommen werden konnte und was Morton Joe zum Beispiel für so einen Führungsstil hatte. Aber eigentlich sind das so, das sind so Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Das ist so dafür, dass es hier einen Prequel sein sollte, wo George Miller unbedingt eine Vorgeschichte erzählen wollte, macht er wenig mit dem Wasteland, macht er wenig mit den Bewohnern davon und macht er am wenigsten mit Furiosa. Denn der Stand, den ich am Ende von Furiosa habe, ist der, den ich eigentlich schon nach Fury Road hatte. Ich weiß nach Fury Road dasselbe über die Figur wie am Ende von Furiosa. Und ich hatte heute jemand, der mir auf Instagram geschrieben hat, eine Frage. Der Markus hatte nämlich gemeint, glaubst du, du hättest den Film möglicherweise höher oder anders bewertet, wenn es Fury Road oder vielleicht die anderen Mad Max-Filme davor nicht gegeben hätte. Also wenn Furiosa praktisch ein komplett eigenständiger Film war. Und das hat mich kurz so ins Grübeln gebracht, weil ich dachte, also definitiv hat diese Wertung natürlich, die ich gegeben habe, ich habe 3 Sterne gegeben, natürlich auch damit zu tun, dass ich mega enttäuscht bin, wie viel schlechter das als Fury Road ist. Aber ich dachte auch, dass Fury Road funktioniert bestens ohne Furiosa, hat man ja gesehen, aber Furiosa funktioniert ohne Fury Road nicht.
Ich finde auch die Frage, dieses ganze Szenario ist ja gar nicht möglich. Ein Film, der komplett auf einer bestehenden Figur aufbaut, schafft automatisch eine Erwartungshaltung gegenüber dieser Figur.
Ja, aber im Grunde könnte man diesen Film auch eigenständig erzählen, aber das macht er nicht, weil er im Grunde eben nur Bekanntes bedient und sich gar nicht wirklich mit der Geschichte auseinander oder den Figuren auseinandersetzen will. Und wenn du jetzt alle anderen Filme aus der Rechnung rausnehmen, wäre der hier extrem wirr. Das wäre ein Film, den kein Mensch verstehen würde, weil du vorher den anderen gesehen haben musst, damit der wirklich Sinn ergibt.
Es ist so schwer zu verstehen, warum du so ein Patentmittel hattest mit einem Film vorher, der 10 Oscar-Nominierungen hatte, 6 Oscars bekommen hat, die überlegst, das dann so zu machen. Es fehlen dann die Leute im Studio, die sagen, ey George, mach mal so und so, was sie vielleicht vorher gemacht haben und jetzt hat er freie Hand mit dem Erfolg von Fury Road oder wird man dann einfach alt und es wird einem egal oder möchte man wirklich, das hört man ja immer wieder, eine junge Zielgruppe bedienen, die diesen Look abfragt.
Na, weißt du was, an welchen Film mich der hier erinnert hat und da hatte ich das Gefühl, dass George Miller da noch so ein bisschen drauf hängen geblieben ist. Du hattest doch auch diesen 3000 Years of Longing geguckt.
Ja, das hast du direkt nach der Pressevorführung gesagt.
Es gab immer wieder Momente, wo der mich erinnert hat, weil es auch so Kapitel-Title-Cards gab, weil er generell auch so was Märchenhaftes hatte, auch von der Struktur her. Und die Musik mich sehr daran erinnert hat. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass der irgendwie Märchen erzählen wollte und das passt irgendwie nicht zu dem, was Fury Road gemacht hat. Weil auf der einen Seite wird er die Leute verschrecken, die jetzt da reingehen und wieder ein Action-Festival erwarten. Er wird, glaube ich, aber auch die so ein bisschen verschrecken, die sich gehofft haben, dass da ein bisschen mehr erzählt wird. Ich meine, man sieht ja die Wertungen. Ich glaube, wir beide, was hast du gegeben?
3,5, ne? 3,5, ja.
Ich glaube, wir sind dann noch fast die schlechtesten Wertungen in Deutschland.
Ja, auch gesagt. Die Leute haben dann auch gesagt in den Kommentaren, ich kann jetzt nicht anderen ihre Meinung absprechen, weil ich darin gesagt habe, ja, sie haben wieder ganz doll geklatscht, 8 Minuten lang in Cannes, aber ich beobachte bei diesen Festivals immer, dass dann quasi so viele Egos in einem Raum sind und so eine Stimmung, dass die Kritiken gerne mal 20% draufpacken oder nach unten ausreißen.
Ja.
Ich merke dann immer oft, das ist so ein bisschen immer vorbei an dem nüchtern betrachteten Bild, was sonst so das Jahr über existiert bei Filmen, die nicht in Cannes oder in Venedig Premieren hatten.
Ich kann es dir hier auch wieder nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, als wir rausgekommen sind, dass das Urteil generell negativ war. Also selbst ein Eve, der den noch am besten aus der Runde fand, hat den als fürchterlich durchschnittlich bezeichnet in seiner Kritik. Und ich glaube, also wirklich feiern tut den keiner. Bis auf so ein paar Kritiken, die aber eher aus dem Ausland stammen. Man muss aber auch hier wieder sagen, ne, mir wurde im Vorfeld dann natürlich wieder geschrieben, der Film hat 86% bei Rotten Tomatoes, aber zu dem Zeitpunkt gab es nur 46 oder 42 Kritiken. Ne, das ist dann noch kein Bild, das wird sich jetzt erst formen. Und ich bin gespannt, was die Leute über Furiosa sagen werden.
Der Release ist die Woche in den USA und bei uns auch dann heute, wenn die Folge rauskommt, am 23. Mai.
Ja.
Schauen wir mal, ob es die Leute interessiert und wie gut das ankommt. Ey, nächste Woche bin ich hier mit Bad Boys 4 im Gepäck. Wer hat die bessere Action?
Guckst du ihn auf der Premiere?
Auf der Premiere mit Will Smith. Ich versuche,
keine Pressevorführung vorher?
Weiß ich nicht.
Nee, weil ich habe keine Ahnung. Komme ich auch zur Premiere.
Da und Martin Lawrence. Ich nehme meinen Bruder mit. Der ist riesen Bad Boys Fan.
Ja.
Und am nächsten Tag Kingsland. Mads Mikkelsen, der Mads Mikkelsen Film. Hier von Fabian Gasmier, der bei uns
hier
ist.
Ah, der war das. Ja. Ah, okay.
Der ist am nächsten Tag.
Keine Einladung bekommen.
Okay,
danke, Fabian.
Das müssen wir klären. Ich mache dir mal ganz kurz Killers Memory.
Okay.
Ja, der kommt die Woche raus. Den kannst du als großer Amazon Prime Video Fan ab Freitag gucken. 24. Mai. Ich habe es ja gerade schon gesagt. John Knox ist Auftragskiller. Was sind die meistens noch? So diese einen Mann, der alles kann.
Blumenverkäufer.
Ex-Militär.
Ja.
Der ist also Golfkrieg-Veteran und er hat 2 Studiengänge abgeschlossen.
In Floristik.
Super gebildeter Typ. Was ist mit den Blumen hier?
Ja, ich wollte selber mal Florist werden.
Echt?
Nein.
Das kann ich mir null vorstellen.
Mein Opa wollte, dass ich Florist werde.
Okay, das ist auch ein ziemlich spezieller Wunsch. Okay. Ja. David Flora Hein. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt und der kriegt die Diagnose, der leidet am Creutzfeldt-Jakobs-Syndrom oder Erkrankung. Unheilbar, da wird dann das Kopf langsam von irgendwelchen, oh, ich hatte es mir ein bisschen durchgelesen, anders geformten Proteinen mehr oder weniger zerfressen. Das zieht dann tatsächlich irgendwann Fäden im Gehirn und das Gehirn wird löchrig und du vergisst dann Dinge. Und er will noch einen letzten Job eigentlich durchziehen, der geht schief, weswegen er unbedingt raus muss aus der Nummer, versucht Kassensturz zu machen, alles abzuwickeln, was er noch an Kohle hat. Und auf einmal steht sein Sohn, zu dem er keinen Kontakt hat, gespielt von James Marsden, vor seiner Tür und sagt, Papa, ich habe jemanden umgebracht, du musst mir helfen, ich kenne mich damit nicht aus, wenn ich eine Leiche verschwinden lasse. Also das ist seine Aufgabe, raus aus dem Geschäft und noch eine Leiche verschwinden lassen, während er, und dann ist dieser Film immer in Kapiteln geteilt, die quasi eine Woche später, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche und immer wieder über seine Krankheit weiter voranschreitet, beginnt zu vergessen, was ist eigentlich jetzt passiert, was ist Realität, was ist echt, was ist unecht. Die Prämisse ist gar nicht mal so schlecht, weil Michael Keaton hat eine Aura. Also ich finde, der hat einfach eine Aura, wenn der da ist. Und dieser Film ist ein Slow-Burn-Thriller, also ganz langsam erzählt und hat auch die Stimmung am Anfang, dass ich die Figur nicht uninteressant finde. Und dann ist auch noch ein Al Pacino mit dabei. Also es gibt Szenen mit Michael Keaton und Al Pacino. Ich meine, da hast du ja schon mal Bock, das zu sehen. Grundsätzlich. Und Pacino spielt auch noch den Mentoren, der ihm da so ein bisschen raushelfen will. Aber was dann passiert ist, der Film ist doch ziemlich vorhersehbar. Und alle wichtigen Themen bleiben so an der Oberfläche. Diese Vater-Sohn-Beziehung, die nicht vorhanden ist und jetzt auf einmal aufbäumen soll, die ist ehrlicherweise nur Behauptung. Dieser Krankheit sich zu nähern, wie so ein Anthony Hopkins in The Father oder auch nur ansatzweise, was Demenz bedeutet oder jemanden, der einen Plan durchziehen muss als Profikiller, wie in The Killer, aber auf einmal anfängt, nicht mehr die Punkte zu sehen. Was muss er machen? Was hat er schon gemacht? Wo schließt sich der Kreis, weil er nicht mehr weiß, was war denn jetzt so vor 2 Tagen? Wäre ja total spannend, da ist ja Potenzial drin. Kriegt er auch nicht erzählt, diese Krankheit. Jemand, der in sich zerfällt, also das Dramatische rauszuarbeiten. Und so bleibt es so ein ganz langsamer Film mit einer nicht uninteressanten Stimmung und einem guten Look, wo ich die ganze Zeit so dachte, okay, ich gucke jetzt hin, das ist auch okay. Und dann war es zu Ende und dann war es halt zu Ende. So. Bleibt bei mir nicht wahnsinnig hängen.
Klingt aber auch nicht wirklich machen. Nach einem Film.
Ja, aber es war jetzt auch nicht super langweilig und scheiße, weil irgendwie Michael Keaton cool ist. Das ist irgendwie einfach cool. Ne, inszeniert sich dann aber selbst. Ne, hat er nur einen Film vorher gemacht, 2008. Hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist jetzt auch nur bei Amazon Prime, weil der in den USA nicht funktioniert hat, der Film. A Killer's Memory. Ja, den vergisst du so schnell, wie die Hauptfigur wahrscheinlich auch einige Sachen vergisst.
Ja, ja.
Vielleicht das ist der Clou der Sache.
Ich habe nicht mal mitbekommen, dass der startet. Das ist ja wirklich
Freitag,
Wahnsinn.
Freitag kommt er. Du guckst doch regelmäßig bei Amazon Prime, was kommt denn so? Und am Freitag wirst du ihn dann bestimmt fett als Main-Dings haben.
Robert, du bist doch Schauspieler.
War, bitte.
Ja, aber für mich bist du immer noch einer. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir haben vorher irgendwie uns mit dem Okkulten beschäftigt und dann kommt plötzlich ein Monster und bringt mich um.
Ja.
Und du erfährst am nächsten Tag die Nachricht davon, ja. David, dein geliebter David ist tot.
Ja, dann würde ich ihn für sich
wie würdest du diese Reaktion spielen?
Diese Reaktion spielen?
Wie würdest du die spielen? Sowas wie, nein.
Nee.
Also in den Himmel gucken.
Also, nee, das erste wäre unglaublich. Also erstmal wäre so, ach Quatsch, jetzt sitzt du Mist. Und dann will er mir so, nein. Und dann würde ich versuchen, dich anzurufen. Und dann, okay, David geht öfter nicht ran, das ist kein Problem. Dann würde ich dir schreiben, ich kriege keine Antwort. Es wird schon über eine gewisse Zeit
mehrstufig gehen.
Ich würde auf jeden Fall. Ja. Ich kann das ja nicht realisieren so schnell, ist ja Schwachsinn.
Ja, aber dann da sieht man wieder, warum du kein Schauspieler mehr bist, weil du nämlich von der Craft keine Ahnung hast. Dann schau dir mal bitte Tarot, der jetzt letzte Woche unter ferner Liefen im Kino aufgeschlagen ist. Ja, da gab es
keine Presseverführung.
Nee, generell, ich habe gar nicht mitbekommen, dass der startet hier und da.
Aber lass mich erinnern, es war eine Gruppe von Leuten, die verbotenerweise die Tarotkarten nehmen, die nicht ihnen gehören.
Ja.
Und dann, sagt die Legende, widerfahren ihnen auch diese Schicksale von den Karten, die sie ziehen.
Ja, wobei im Film wird dann natürlich noch klar gemacht, dass da noch was Größeres hintersteckt, aber das erkläre ich gleich. Es ist nämlich so, die Zeit der Ouija-Boards und verwunschenen Spiegel ist vorbei. Jetzt kommt eben Tarot. Da wird am Anfang, trifft sich so ein Freundeskreis, dann legen die sich gegenseitig die Tarotkarten und auf diesen Tarotkarten...
Ich musste dieses Jahr auch eine ziehen. Ich mache das ja nie. Ich finde das gruselig.
Ja?
Und hat mich meine Familie so lang belagert. Oder
stimmt,
Gina,
die hat sowas gemacht.
Die machen das jedes Jahr zu einem bestimmten Geburtstag, ziehen die Karte fürs Jahr. Und dieses Jahr haben sie mich so genötigt und ich fand es überhaupt nicht cool. Ich finde es creepy. Ich mag nicht Tarotkarten.
Ich will sowas auch nicht.
Weil die so glauben, weil du ziehst ja auch eine Karte und dann schlägst du im Buch deine Bedeutung nach.
Ja, ich finde auch so Horoskope und so ein Quatsch. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. In diesem Film wird er aber...
Aber du könntest dir Geburtstage merken, wenn du Horoskope kenntest.
Nee, ich kann mir nichts merken, Robert. Das weißt du doch.
Hast du meinen vergessen?
Nee, hab ich.
Tja, siehst du, das ist schon Spaß.
Ich habe diesen Monat den von meiner Mutter und meiner Oma vergessen.
Nein. Damit du mir mit dir meinen merkst.
Nee, das nicht, aber deinen habe ich eingetragen.
Der ist jetzt Sonntag. Alles gut.
Robert Birthday steht hier nämlich. So, wo war ich jetzt? Jetzt hast du mich grad, ich habe gerade Angst bekommen, weil ich dachte, oh nein, nach Mutti und Omi jetzt die nächsten. Bei Tarot ist es halt so, die lesen sich und auf diesen Karten sind so spezielle Monster drauf. Und das ist so ein bisschen der Draw des Films, dass diese Monster dann zum Leben erwecken. Die sieht man aber nicht, weil alles im Halbdunkel passiert. Der Film ist furchtbar ausgeleuchtet. Generell werden diese Scares und die Kills, die dann darauf folgen, die sind zu schnell geschnitten. Sie sind nicht gruselig, weil die sich diese Monster mit einem Getöse ankündigen. Das passiert nicht als Jumpscare, es passiert nicht als stimmungsvoller Aufbau, sondern es ist einfach großes Getöse. Und dann kommt diese Figur aus dem Halbdunkel gesprungen. Dann sieht man ganz kurz das Gesicht des Monsters im Anschnitt. Und dann passiert ein Kill, der völlig blutleer ist. Und am nächsten Morgen sitzt dann der Freundeskreis zusammen. Und dann sagt der eine so, oh, wie konnte das passieren? Oh nein. Und dann steht die Polizei vor ihnen, allerdings erst beim zweiten Tod, weil der erste offenbar noch nicht es würdig gewesen ist, untersucht zu werden. Und sagt dann so, wie können Sie sich das erklären? Alle schütteln mit dem Kopf. Und dann aber 10 Minuten später kommt dann der Charakter, dann gehen sie nämlich zu Google und sagen so, oh, hat das vielleicht mit den Tarotkarten zusammen? Dann googeln wir mal, wer diese Tarotkarten mal besessen hat. Das finden sie dann innerhalb von 2 Minuten raus. Diese Person besuchen sie dann, die sagt dann so, ja, wisst ihr nicht, im Jahre 1700 war nämlich das und das und deswegen sind die jetzt verflucht, die Karten. Und ihr müsst diesen Fluch jetzt versuchen zu brechen. Und in der Zwischenzeit sterben dann nochmal so 2, 3 Leute. Am Ende passiert dann schon gar nichts mehr. Wenn so die letzte Person stirbt, dann sagt einer, was ist mit Paige? Ja, die kommt nicht mehr. Oh nee, okay, dann lass weitergehen. Also es gibt gar keine Emotionen. Es gibt keine Geschichte. Die Charaktere werden nicht erzählt. Diese Monster, wie gesagt, sind noch halbwegs nett anzusehen. Aber diese Kills sind blöde und uninspiriert. Und deswegen kann man sich mal wieder am meisten darüber freuen, dass das Ding nicht nur durch eine Kartoffel gefilmt wurde, sondern halbwegs gut aussieht. Aber am Ende dachte ich mir dann nur, wann ist der Schrott endlich vorbei? Das war die einzige Frage, die ich dabei hatte. Spannung kommt gar nicht auf und jetzt freue ich mich dann halt auf die Filme zum Bleigießen oder zum Wunschkristall von Gwyneth Paltrow, wo dann die nächste Horrorstory draus gemacht wird oder über die Horoskope-Seite in der Bild.
Das ist ja nur 92 Minuten, ey.
Ja, aber die 92 Minuten fühlen sich endlos an. Das ist halt einfach, das Monster-Design, wie gesagt, ist noch der einzige Draw. Aber ansonsten wäre das, du könntest diesen okkulten Gegenstand, auch diese Tarotkarten, hättest du mit allem ersetzen können. Die Figur auch mit jedem. Die Schauspieler sind echt mies. Das Drehbuch ist richtig mies. Vor allen Dingen die Reactions und Dialoge sind einfach nur so, oh, er ist gestorben. Na gut, lass uns darüber laufen. Also wirklich Banane. Kein Wunder, dass sie den nicht in der
Presse verschoben. Gut, dass ich den nicht geguckt habe.
Ja.
Ja, okay. Dann wisst ihr, was der läuft jetzt im Kino.
Der läuft jetzt schon im Kino, seit letzter Woche.
Wie ist denn dein Dark Matter weitergegangen? Hast du alles geguckt? Mhm.
Ja.
Alles?
Ja, ja.
Alle acht?
Neun.
Neun.
Wir konnten auch nicht aufhören. Was ich sagen kann ist, ich darf nämlich über die Folgen noch nicht reden, aber was ich sagen kann...
Wie geht's denn aus in der neunten Folge?
Die Alien Queen kommt rein und ich dachte so, hä? Ja. Das ist genauso, wie es vorher beschrieben wurde von den Leuten, die das Buch schon gelesen haben, es wird wild. Es wird wirklich wild und du denkst so, dass sie dann, ne, es gibt ja diese Box, in der er dann reist durch die verschiedenen Multiversen und kommt dann zu immer wieder verschiedenen Versionen seiner selbst oder seiner Welt. Und das können mal Welten sein, wo er einfach nur nicht verheiratet ist oder wo sein Sohn nicht existiert, aber es können auch Welten sein, wo zum Beispiel die Sonne auf die Erde stürzt. Ne? Und dadurch ist das ein sehr spannendes Gedankenexperiment, das immer wieder aber auch geerdet wird, weil die Serie immer wieder zurückkommt zu den Figuren, immer wieder zu Joel Edgerton und Jennifer Connelly und diese Frage, die im Mittelpunkt steht, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Aber will ich mich vielleicht gar nicht anders entscheiden? Ne? Das ist sehr schön und findet am Ende einen tollen Punkt und findet aber nochmal Twists und Turns, die das Ganze nochmal auf eine neue Ebene bringen, sodass ich sagen muss, für mich eine der besseren Serien der letzten Jahre. Bin begeistert von Dark Matter.
Dark Matter. Shogun geht weiter, hast du gesehen?
Hm, habe ich gesehen.
Zweite und dritte Staffel.
Ja, aber.
Mir haben viele Follower erzählt von wegen, nein, Robert, das kann gar nicht, das ist abgeschlossen, aber.
Aber weißt du, was nicht weitergeht?
Was denn?
Rebel Moon.
Das ist doch gar nicht beschlossen.
Ich sag das jetzt einfach. Ich sag es jede Folge.
Ich habe schon Angst gehabt, dass ich jetzt hier einen Short drehen muss.
Nein.
Okay, da gucken wir noch. Ich habe May December gesehen, aber der kommt nächste Woche ins Kino. Da der schon so klein ist, will ich eigentlich nächste Woche dann lieber drüber reden, okay?
Lass das doch so machen, ja. Ja,
der ist doch klein. Wollen wir ein bisschen was über Cannes erzählen?
Lass uns über Cannes reden.
Weil zum 77. Mal finden die Filmfestspiele in Cannes statt. Du erinnerst dich, das älteste Filmfestival ist ja Venedig, glaube ich, gewesen, als ich das mal zusammengetragen habe. Vom 14. bis 25. Mai endet also diese Woche. Da gibt es die Palmen und die Jurypreise und alles, was dazugehört. Aber Aufnahme ist jetzt Dienstag. Wir sind noch im Dienstagsmodus. Was ist alles bis jetzt ungefähr passiert?
Ich weiß nur über die Filme Bescheid. Ich weiß nichts über das Drumherum. Also ich
ja,
habe mitgekriegt.
Also es ist viel. Die haben auch so neue Kategorien. Inzwischen gibt es so Interviews, dass sie so Leute aus der Filmwelt fragen, von Juryleuten bis hin zu einfach nur Chefeinkäufern. Was sind so ihre Lieblingsmomente in Cannes? Bestes Restaurant? Wann auf der Croisette sollte man mal rumlaufen? Wo ich so dachte, okay, so Boulevardesque hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ich weiß auch über die Filme Bescheid und so ein bisschen so Auftakt, wie das alles so war. Also
ich
kann mal sagen, Juryvorsitz Greta Gerwig dieses Jahr. Das kann man ja zumindest mal sagen oder wissen.
Ja.
Weil es ist dann nachher auch immer ganz gut, wenn man drauf schaut, wer kriegt denn die Preise? Auch Lily Gladstone unter anderem an ihrer Seite. Juliette Binoche, glaube ich, Omar Sy in der Jury mit drin. Also dann so ein bisschen Französisches. Und dieses Jahr, ja, einiges an größeren Filmen, einige Wiederkehrer auch. Zum Beispiel Meryl Streep ist das erste Mal seit 1989 dort gewesen, hat einen Ehrenpreis bekommen. Damals ist sie beste Schauspielerin geworden, war nie wieder da, weil sie auch sagte, das war so gruselig tatsächlich, weil da so viel los war, was sie an Bodyguards brauchte. Und das hat sie irgendwie gesagt, immer so ein bisschen traumatisiert. Die führt ja sonst ein sehr ruhiges Leben. Hat einen Ehrenpreis bekommen. Den kriegt auch nochmal George Lucas diese Woche am Samstag. Der war das letzte Mal 2005 da und hat Star Wars Episode 3 vorgestellt. Und
was? Den hat er vorgestellt in Cannes?
In Cannes. Und auch Episode 2 hatte der in Cannes.
Attack of the Clones.
Ja, hatte der damals auch in Cannes gezeigt. Und generell gibt es so Wiederkehrer. Francis Ford Coppola, sein letzter Film, den er in Cannes mal gezeigt hat im Festival Apocalypse Now. Ne, ist jetzt mit Megalopolis sehr viel später da. Der hat irgendwann mal die Redux-Version gezeigt. Du hattest mal ganz am Anfang vom Podcast hier im Trivia drin, dass Richard Gere weg vom Fenster ist. Der hat jetzt einen Film in Cannes, den er zeigt, unter anderem O Canada heißt der.
Der von Paul Schrader.
Paul Schrader, der neue Film. Und so gibt es ein paar, die quasi auch tatsächlich lange nicht mehr beim Festival waren und dieses Jahr da vorbeischauen. Ich kann mir jetzt auch schon durch die Filme gehen, was so ein bisschen passiert ist oder was eingekauft wurde, wenn da irgendwas Spannendes ist. Aber ich glaube, so die Headlines, die 6, 7, 8, 9 größten Filme reichen ja erstmal. Und um gleich mal anzuknüpfen, den Rest vom Podcast, wir haben schon gesagt, Furiosa hatte große Premiere dort. Dementsprechend wurde uns auch der Film verhältnismäßig früh für so einen Blockbuster gezeigt, weil sie das dann gerne mit den Festivalvorführungen kombinieren. Und dort anscheinend sehr gefeiert. Die Kritiken dort auch wirklich überwiegend gut. Der Film kommt da ziemlich gut weg. Wir können es ehrlicherweise nicht so richtig unterschreiben. Schien so der große Auftakt zu sein. Und dann, ja, hast du einen Film, wo du sagst, auf den bist du jetzt am meisten gespannt?
Habe ich ja, aber also für mich das große Thema war natürlich, also das finde ich nämlich immer in Cannes sehr interessant, diese Pressekonferenzen, wo dann die Journalisten Sachen fragen, und das war bei Furiosa, habe ich so ein bisschen reingeguckt, habe mich nicht so interessiert, aber was ich spannend fand, war die von Megalopolis. Also dieses ganze Thema um Francis Ford Coppola, der seinen eigenen Film finanziert hat durch seine, ich glaube, das ist durch Weinanbau über die letzten Jahrzehnte.
Der Teile seines Weinimperiums verkauft.
Hat sich dann 120 Millionen Dollar zusammengeklaubt, einen illustren Cast, in dem unter anderem auch so leider so Spinner wie John Voight mit drin sind. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst und fand ich schade, weil ich finde, John Voight ist ja der Vater von Angelina Jolie.
Den haben sie auch so gefragt, weil er sehr konservativ ist.
Super, also nicht, der ist nicht Trump konservativ, in der Presse, der, ne? ist einer der besten Buddies von Donald Trump, okay, und macht ganz groß Werbekampagne für
apropos
den.
Apropos Donald Trump, da werden wir gleich auch noch was
zu sagen. Genau, da werden wir auch noch was zu sagen, aber der hat so ganz seltsame Takes auch in der Öffentlichkeit. Also ich, wenn ich Angelina Jolie wäre, würde ich mit dem auch nichts zu tun haben wollen. Und das fand ich, ja, nicht so schön, dass der mit dabei war. Aber insgesamt ist natürlich interessant, dass jemand außerhalb des Studiosystems sein eigenes Ding macht, aber jetzt trotzdem, ne, also das hast du auch gemerkt, in den ganzen Interviews schimpft er sich quasi durch von wegen, ja, der Film und die Studios werden sterben, die Streamer sind eine große Gefahr. Also da kommt noch jemand mit so einem alten Blick auf Hollywood von damals, der war ja, ist ja im New Hollywood groß geworden oder hat New Hollywood mit groß gemacht und muss sich jetzt in der Welt zurechtfinden, wo es ganz andere Bedrohungen gibt.
Merkst du auch, ne, der kam, wenn der auf Bühnen kam, wurde My Way gespielt bei seiner eigenen Premiere und die Pate-Musik wird dann auch eingespielt. Und dann merkst du, das ist natürlich alles nicht mehr heutzutage, zumal Megalopolis ja auch eigentlich so die Geschichte des Römischen Reiches in einem modernen oder futuristischen New York quasi ist und die Hauptfigur Caesar heißt.
Ja, wieder mit Adam Driver. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Adam Driver ist so der Go-To-Guy, wenn es um Filmprojekte geht, die man ewig nicht umsetzen konnte. Der hatte ja auch schon in Terry Gilliams Don Quixote mitgespielt. Ein Film, der ja auch famous dafür gewesen ist, dass er sich über Jahrzehnte nicht entwickeln lassen wollte, weil das immer wieder abgebrochen ist. Und jetzt hat er da in diesem nächsten Film mitgespielt. Francis Ford Coppola aber tut sich wahnsinnig schwer, weil im Grunde muss er jetzt diese 120 Millionen Dollar ja nochmal verdoppeln oder zumindest so in die Nähe kommen, weil das Werbebudget und der Vertrieb, das ist ja noch nicht bezahlt. Der Film ist zwar fertig in der Kanne, aber jetzt musst du jemanden finden.
Die haben den im März in Hollywood oder in L.A., den Studiobossen und Chefinnen wie Donna Langley anscheinend von Universal gezeigt, auch den Streamern. Mhm. Und keiner hat den kaufen wollen.
Nee.
Die sind also gegangen und gesagt, glauben sie nicht dran, dass der Markt funktioniert.
Und ich finde es auch interessant, dass, weil er ja jetzt gerade gegen die Streamer schimpft, verbaut er sich ja damit ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Chance, dass es da landet. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er diesen Film unbedingt in die Kinos haben möchte. Aber
er hat ja nicht die Struktur. Wenn das keiner macht, der ist ja jetzt nicht Taylor Swift, die das wirklich selber konnte.
Dann,
ne,
muss er es auf DVD rausbringen.
Also wie auch immer, ganz, ganz merkwürdig. Und
Cape Light Pictures, hier, Steffen, wenn du das hörst.
Geh mal einkaufen, der wird gerade in Cannes sein.
Ich glaube, so teuer wird es nicht.
Also IMAX hat gesagt, sie werden den Film weltweit rausbringen. Das wird ihm ein bisschen Rückenwind geben. Mhm. Der hat die IMAX-Vermarktung. Und vielleicht springt dann jemand auf. Aber also momentan sieht es echt komisch aus rund um Megalopolis. Und der erste Teaser kam im Zuge von Cannes raus. Man sieht Adam Driver an der Kante eines Hochhauses.
Es gibt auch einen Trailer
Schritt
mittlerweile.
Drüber. Okay, da habe ich nicht gesehen. Dieser Teaser hat mich nicht gehuckt so sehr. Ich fand es nicht, ja.
Mich hat der Teaser schon gehuckt. Und mich hat jetzt der Teaser-Trailer auch gehuckt, da ist da ein bisschen mehr zu sehen, aber was man deutlich erkennt, ist, dass, und das sagen die Kritiken auch, die in Cannes schon geschrieben wurden, dass der all over the place ist. Also das ist so ein Film, der ganz viele Gedanken und Ideen hat und die einen finden es grandios, die anderen finden es hochgradig einschläfernd. Und
also das ist so ein bisschen wie Miyazakis Der Junge und der Reiher, wo ich das Gefühl hatte, auch hier ist ein Mann, jetzt am Ende seines Lebens will er nochmal alle Messages reindrücken und das wirkt dann so wirr. Du fandst ihn ja ganz toll. Für mich war das ein so wirrer Film.
Ja.
Zumindest
aber bei
war
dem,
das.
Bei dem ist man sich einig, dass er wenigstens toll aussieht und dass er.
Weiß nicht.
Nicht mal das?
Ach, das sind so skurrile. Also Der Junge und der Reiher, für mich einer der schlechtesten Studio Ghibli-Filme.
Was hast du dem gegeben?
Weiß ich nicht, vielleicht, also, naja, als ich ihn geguckt habe, war es bestimmt so ein 7- oder 8-Punkte-Film, aber ich merke jetzt, also, es aber hat, die anderen sind auch alle gelitten. So toll, ne? Also, Prinzessin Mononoke oder das war in das Schloss, mein Nachbar Dings und so, das ist so
ich hatte
tolle.
Mich bei Furiosa gewundert hinterher über die Wertung, weil als wir am Kino standen, meintest du noch so, ich gehe jetzt zu May December, obwohl du vorher überlegt hattest, weil der soll ja gut sein und ich habe heute noch keinen guten Film gesehen.
Naja, am Ende, wenn ich so bei 6,5 insgesamt rauskomme, das ist ja nicht gut, vor allem mit der ganzen Vorfreude. Ja, das ist ja so, das ist ja...
Also dann hast du auch noch einen halben Punkt mehr gegeben als ich.
Ja, vor allem ich hatte Fury Road gesehen und dachte nur, so ein Knaller, so geil dieser Film. Und also Fury Road. Und dann am nächsten Tag das war einfach ein ganz merkwürdiges Erlebnis.
Du hast es gerade schon angesprochen, Donald Trump war auch in Cannes, nur nicht als er selbst, weil der hat ja momentan eher mit irgendwelchen Problemchen in Gerichtssälen zu tun.
Sebastian Stan hat das übernommen.
Der spielt ihn in The Apprentice. Bei dem Namen bin ich mir nicht sicher, ob es irgendwie auch an diese Show, die der ja mal hatte, erinnerst du dich?
Ja.
In den USA, wo er quasi als Boss irgendwelche Apprentices bekommt, die sich dann bei ihm in seiner Firma einschreiben müssen.
Naja, Apprentice ist Lehrling.
Ja.
Und es geht ja um seinen Aufstieg in den 80ern, glaube ich. Ne? Und deswegen ist es quasi
angeführt von so einem Anwalt, Ray Cohn heißt der, glaube ich, und wird von Jeremy Strong gespielt.
Für alle, die Succession gesehen haben. Natürlich richtig schön, ihn da zu sehen. Kommt aber sehr gemischt an, der Film. Ne? Also tendenziell eher auch negativ.
Ja, was ich gelesen habe, ist, dass der wohl nicht so viel zu sagen hat. Also der zeigt wohl diesen Aufstieg von Trump. So in den 70ern geht's los. Viele bemängeln auch, dass sein glorreicher Auftritt in Kevin Allein zu Hause 2 gar nicht verarbeitet wird. Aber da gibt es wohl wenig Substanz und das wohl gerade vor dem Hintergrund, der Film ist wohl auch relativ neutral zu der Figur, was ja nichts Negatives sein muss. Aber ich glaube, da kommt dann schnell am Ende dieses Bild zustande und das hat sie bei Civil War ja gerade auch in dem Diskurs viel, dass Leute durchaus auch wollen, dass man ein Standing zu solchen Figuren hat.
Dann, relativ spät erst jetzt dieser Tage gezeigt, der erste von vermeintlich 4 Filmen von der Horizon and American Saga. Und der geht 3 Stunden. Da sollen die ersten beiden Teile ins Kino kommen ja noch dieses Jahr. Und nach dem ersten Teil waren jetzt
Western,
die Leute...
Western, muss man mal dazu
Western,
sagen,
also
genau.
Wir reden von Kevin Costner. Der hat mit dem Wolftanz natürlich Kinogeschichte geschrieben. Der hat mit Yellowstone auf serieller Ebene nochmal das Genre ganz groß gemacht. Riesenhickhack, warum der nicht dabei ist oder ob er dabei ist in der finalen zweiten Hälfte der 5. Staffel. Er sagt, das hat damit zu tun, dass er eine Lücke gehabt hat. Er musste mit Horizon irgendwann anfangen, weil er 400 Mitarbeiter hatte, die gewartet haben. Und er musste irgendwann ans Set, aber er will mit Taylor Sheridan weiterarbeiten und will auch bei Yellowstone dabei sein. Was auch immer die Wahrheit ist, aber sein Film scheint hier in erster Linie ziemlich langweilig zu sein, habe ich so von der Presse gelesen. Ne? Also erster Metascore ist bei 51.
51,
ja, ich kann jetzt mal ganz kurz, da sind ja am Anfang, sind hier noch ein paar Größe, noch nicht so viele große Sachen, aber ich hatte jetzt Variety, so Sachen waren alle nicht besonders begeistert. Und
der
dafür,
letzte
dass er
Western, den er, glaube ich, gemacht hat, an den ich mich entsinne, und den habe ich mir damals sogar auf DVD gekauft, weil ich den richtig toll fand, war Open Range. Da spielt er, ich glaube, auch so einen alternen Western-Helden, der nochmal losreitet. Und der hatte Wumms, der Western vor allen Dingen, und war auch so schön klassisch. Der kann das Genre eigentlich.
Horizon ist auch spannend, weil die Kinolandschaft hat ein Riesenproblem. Denen fehlen die Filme von einer gewissen Größenordnung. Nicht die 300-Millionen-Filme und auch nicht die 20-Millionen-Filme, sondern diese 80, 90, 100-Millionen-Filme. Und da geht diese ganze Saga rein, weil da anscheinend jeder Film um die 80, 90 Millionen Budget hat. Mhm. Das ist eigentlich eine Größenordnung, die sie gebrauchen können, weil in den USA kommt, glaube ich, der erste Teil Ende Juni und der nächste kommt schon im August. Also da ist 6-7 Wochen Pause. Mhm. Und bei uns kommen die auch, glaube ich, noch beide dieses Jahr in die Kinos.
Ich finde es ehrlich gesagt echt mutig, 4 Western produzieren zu wollen, wo man nicht mal weiß, ob das Western-Genre überhaupt noch bei einem Film in die Kinos lockt.
Was ich ein bisschen krass finde, er hat unter anderem für den Film ja auch eine Hypothek aufgenommen, auf seine Ranch oder Haus. Er musste eine Hypothek aufnehmen.
Ach, Kevin.
Und ich sag mir, Kevin Costner, nach so einem langen Leben und auch Yellowstone, wenn der ein bisschen angelegt hat oder so, der muss sein Haus beleihen für 38 Millionen. Das ist mir also dann, um an das Geld
dir,
zu kommen.
Schau dir Nicolas Cage an, der dann halt lieber Schlösser gekauft hat. Also ich glaube, du verlierst irgendwann das Verhältnis zu Geld, wenn du nicht gerade Robert Hofmann bist.
Okay. Filmstart gibt dem Film übrigens 4,5 Sterne, sehe ich gerade.
Apropos Nicolas Cage, hast du wahrscheinlich nicht, ist gestern ein Trailer zu einem neuen Horrorfilm rausgekommen, den ich unbedingt sehen möchte. Long Legs. Das spielt Nicolas Cage, einen
Aber
Monster.
Das habe ich gehört. Von
der sieht fantastisch aus, der Trailer. Also ist wirklich, dieses Jahr kommt noch richtig geiler Scheiß.
Nicolas Cage kommt sowieso jedes Jahr 3-4 Filme.
Kuku oder Kaku von Tilman Singer kommt noch raus, der auf der Berlinale richtig gute Kritiken bekommen hat. Also das Horrorjahr ist jetzt schon so vielversprechend und gut. Ich bin sehr begeistert. Das war die letzten Jahre, wie wir wissen, nicht so gut. Und ich habe hier noch einen, den ich in Cannes nicht erwartet hätte. einer der Filme, die am meisten gefeiert werden gerade, ist ein Body-Horror-Film. Und zwar
ja, Substance.
The Substance.
The Substance.
Von der Regisseurin, die zuletzt The Revenge gemacht hat. Den kann man, glaube ich, bei Netflix gucken. Ich fand den eher so ein bisschen, weil dieses typische Rape-and-Revenge-Ding da das gewesen ist. Aber
The Substance, sehr nackt. Sehr nackt und sehr blutig.
Genau, mit Demi Moore in der Hauptrolle. Es ist nur ein Film, wo es um Schönheitsideale geht und darum, dass eine Figur nicht altern möchte. Ich glaube, das ist
auch
Demi
ersetzt
Moore.
Werden soll durch ja. eine jüngere Version.
Ich habe Kritiken gelesen, in denen von dem meisten Gore seit Ewigkeiten eine Kritik vergleicht den Film mit Die Fliege und den letzten Momenten aus Akira. Und wer Akira gesehen hat, weiß, was am Ende passiert. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber der kriegt Wertungen so von 4,5 bis 5 Sternen, also bei Letterboxd, also fast die vollen 10 von 10. Das muss ein Brett sein. Und das hätte ich so nicht erwartet.
Das ist ein typischer Film, der erstmal, das ist jetzt immer schon so ein Beispiel. David und ich reden darüber. Diese Filme werden jetzt gezeigt, gefeiert und dann aber trotzdem auch noch auf dem Markt angeboten. Ja. Die haben dann oft noch keine Auswertung. Genau. Man kann jetzt zum Beispiel parallel lesen, welche Filme sind denn schon wo verkauft. Und dann sieht man manche Dinge, da gibt es schon eine Auswertung für Deutschland und bei anderen gibt es dann noch gar keine Auswertung. Also The Substance hat zum Beispiel noch keinen deutschen Starttermin, nee. Weil dann noch niemand zugeschlagen hat, den zu vermarkten.
Hier aber sieht super spannend aus. Also für gewöhnlich wissen wir ja, diesen Film werden wir das erste Mal wieder sehen, Ende des Jahres bei irgendwelchen Festivals, die dann auf die Award-Season vorbereiten und wahrscheinlich können wir mit einem Kinostart im Januar, Februar rechnen. Also es ist wieder alles bitter, aber ihr habt das schon mal gehört.
Dann wurde Kinds of Kindness gezeigt, der neue Yorgos Lanthimos-Film, der sich nämlich dachte, als Poor Things in der Post-Production war, dachte der sich, ja, ich muss ja jetzt nicht warten, bis VFX gerendert ist. In der Zeit kann ich ja einen anderen Film drehen.
Wenn hier die Leute schon alle rumstehen, mach ich doch nochmal mit
Emma Stone und Jesse Plemons und Willem Dafoe gegriffen und gesagt, komm, ich mache eine Anthology, ich mache 3 Filme in einen rein. Ja, so ist es. Das ist Kinds of Kindness, der soweit ganz gut wegkommt. Aber die Leute, also das meiste, was ich höre, ist, habe ich nur einen Film geguckt. Das ist irgendwie so Bottomline gerade. So, es sind 3 völlig verschiedene Filme und irgendwie erzählt keiner so richtig, was es bis jetzt, was ich so gelesen habe, so besonders oder so außerordentlich machen soll. Aber der Tenor ist auf jeden Fall, dass es
er ist überwiegend positiv, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es so Poor Things-Level ist. Also es ist, was ich jetzt so von den Wertungen gesehen habe, ist es, glaube ich, so sein schlecht bewertetster Film sogar. Was wohl an diesem Anthology-Ding liegt. Weil bisher hat er ja mal ganze Geschichten erzählt.
Für mich, ich weiß auch nicht, warum, einer der traurigsten oder für mich irgendwie catchiesten Momente war bei den Interviews, als Diane Kruger ein Interview zu The Shrouds gegeben hat. Das ist der neue David Cronenberg-Film.
Ja.
Da geht es um einen Geschäftsmann, der Witwer ist, der trauert und im Grunde eine Technologie entwickelt, in der man dann weiter mit den Verstorbenen kommunizieren kann. Ist nicht ganz klar, ob die mit dir dann sprechen als CG-Varianten?
Es gibt so ein Bild, kann ich dir gleich mal zeigen, so ein Bild, das man schon gesehen hat. Da sieht man, dass auf den Gräbern so Automaten stehen mit Bildschirmen. Und auch über diese Bildschirme kannst du dann wohl in das Nachleben gucken. Es sieht typisch aus wie bei Cronenberg. Also ein bisschen, ich hatte Vergleiche zu Videodrome gelesen.
Okay. Sieht aus wie diese Bestellautomaten-Kiosks bei McDonald's. Oder
ja, so ein
Kino.
Bisschen wie so, als würde so ein McDonald's-Automat auf einem Grab stehen. Ja. Und Videodrome hatte ja so ein bisschen mit Technik gespielt und mit dem Übernatürlichen und mit dem Unterschwelligen. Und das soll der hier wohl auch tun. Kritiken sind wie üblich bei David Cronenberg all over the place. Vincent Cassell spielt die Hauptrolle und Diane Kruger, über die du gerade reden wolltest, die andere Hauptrolle.
Ja, David Cronenbergs Frau ist noch nicht so lange her, dass
sie
gestorben
ist. Gestorben.
Der Film ist sehr stark inspiriert dadurch. Und als sich Diane Kruger mit ihm hingesetzt hat und darüber geredet hat, es gibt wohl im Film einen Satz, den Vincent Cassell oder Vincent Cassell sagt, und das fand ich so berührend, dass am Grab zu stehen von dem geliebten Menschen und das Gefühl zu haben, hinterher springen zu wollen, weil man es so traurig findet, dass jetzt derjenige ganz alleine dort sein muss, fand ich total krasses Bild. Also da hatte ich so irgendwie richtig Tränen in den Augen, als ich das gehört habe. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann mal der Punkt kommt, dass meine Frau geht oder ich gehe und dann muss man den anderen alleine lassen. Da so unter der Erde oder wo auch immer, finde ich todtraurig. Dieser Gedanke, dass ich dann irgendwo oder sei das Asche verstreue und dann gehe ich wieder nach Hause oder weg von da. Man geht nicht zusammen zurück. Ja. Das hat mich richtig traurig gemacht. Also ich finde die Idee interessant, aber irgendwie war das für mich so der emotionalste Part, den ich mitgenommen habe, mir das mal so zu vergegenwärtigen. Das fand ich sehr traurig. Film klingt nicht uninteressant, aber könnte auch zu abgespaced sein. So wirkt es für mich.
Wahrscheinlich so ein bisschen wie Crimes of the Future. Der hat bei mir obwohl ich eigentlich so Aficionado bin, hat der nicht funktioniert, ist bei David Cronenberg wirklich Hit or Miss.
Du packst schon dein journalistisches Quellenmaterial weg? Hast keine Filme mehr?
Ich könnte noch kurz Bird erwähnen, der neue Film von Andrea Arnold.
Und kann man wenigstens sagen, Franz Rogowski, ganz vorne mit dabei, mit
Barry Keoghan?
Barry Keoghan und Andrea Arnold hatte das Bild bei diesem Film im Kopf von einem Mann, der auf einem Dach steht mit einem großen Penis, hat sie gesagt. Und Franz Rogowski steht wohl auf einem Dach in diesem Film. Ja, Barry Keoghan tanzt wohl wieder. Glaubt, er sei ein schlechter Tänzer, aber er findet es besonders schön. Das Tolle ist in dem Moment, wo eine Figur versucht zu tanzen, egal wie gut sie tanzt. Ansonsten ist es irgendwie so eine Bruder-Vater-Geschichte und einem besetzten Haus. Das hat sich für mich noch nicht so richtig, aber...
Ich auch nicht,
kommt ganz gut weg.
Ja,
und es wird noch sehr gefeiert. Ich steige nicht so richtig hinter und du erst recht nicht, weil es ein Musical ist. Dieses Emilia Perez, das ist wohl ein heißes Ding.
Ja, habe ich gelesen den Namen, aber mich nicht zu informiert.
Mit Zoe Saldana, mit Selena Gomez, aber ich weiß, wenn du Musical liest,
wir werden euch nächste Woche Bescheid geben, was wer denn gewonnen hat. Werden wir kurz als Update geben.
Ja, werden wir dann sehen.
Und damit wissen wir vielleicht auch schon, ob wir den Podcastpreis gewonnen haben. Wissen wir nicht.
Ich weiß es nicht. Okay. Ihr habt hoffentlich fleißig gewotet, wenn nicht, dann sehen wir es an der Niederlage.
Ja, und dann kriegt ihr eine Folge, wo wir euch eine Folge lang nur beschimpfen.
So, das wäre was, oder?
Ja.
Folge lang nur beschimpfen. Ich glaube, David ist da besser als ich. Aber er wäre überrascht, wenn ich mir was Kreatives als beschimpfen
würde. Denk schon mal aus.
Okay, denk schon mal aus. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Bad Boys, mit Königen, mit anderen Dingen. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.